Wir haben hier Schulen, denen fehlen 30% Lehrkräfte. Ich meine, und an die stellen wir dann noch die Anforderung, sie sollen sich um Drogenprävention, Depressionen unter Schülerinnen und dann noch um Rechtsextremismus kümmern. Also wir haben sozusagen so viele Probleme, mit denen wir Lehrkräfte konfrontieren und zum Teil oft auch alleine lassen.
Mauerecho. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Wir reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Herzlich willkommen zu Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Ich bin euer Host Dennis Schiponder und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um ein drängendes Thema. Die Radikalisierung von Jugendlichen, besonders von rechts, an deutschen Schulen. Bis Ende November 2024 wurden bundesweit fast 34.000 rechtsextreme Straftaten registriert. Ein Anstieg von 17% zum Vorjahr. Viele Vorfälle betreffen Propaganda, Hetze und Gewalt. Auch gegen Lehrkräfte und MitschülerInnen. Gleichzeitig stehen Schulen und Lehrkräfte oft vor großen Herausforderungen. Sie sind mit Hass, Hetze und Diskriminierung konfrontiert und geben ihr Bestes, doch ihre Möglichkeiten und Ressourcen sind begrenzt. Darüber sprechen wir heute mit zwei Expertinnen. Nina Gebur vom Netzwerk für Demokratie und Courage Sachsen, das Schulen mit Workshops und Beratung gegen Rechtsextremismus unterstützt. Und Stefan Breuer von der TU Dresden, der Lehrkräfte im Modellprojekt Starke Lehrer, starke Schüler im Umgang mit antidemokratischen Einstellungen stärkt. Er ist für die Ostperspektive da, Nina für die Westperspektive. Gemeinsam beleuchten wir, wie Radikalisierungen entstehen, welche Rolle Schule spielt und was wir brauchen, um junge Menschen für Demokratie zu gewinnen. Helft uns gerne und unterstützt den Podcast, schickt ihn an eure Freunde und Bekannten, bewertet ihn gerne positiv oder schickt uns auch gerne Kritik an mauerecho@taz.de, folgt uns auch gerne auf Insta, ihr findet alle Links in den Shownotes. Schön, dass ihr hier seid. Lass uns direkt in die erste Kategorie starten. Happy News.
Ich kann es gar nicht auf die letzte Woche beziehen. Ich habe halt diese Happy News-Kategorie jetzt hier mitbekommen und mein Beschäftigungsfeld ist oftmals so, dass es da so viele Happy News gar nicht gibt und habe länger überlegt, würde aber doch verweisen. Ich arbeite ja in einem Modul für politische Bildung für alle Lehramtsstudierenden und da das jetzt gerade neu losgeht, das Semester, ist es vielleicht doch passend, dass ich da festgestellt habe über die letzte Zeit, dass aus den Schulen doch viele junge Menschen kommen, die Lehrkräfte werden wollen, die bereits sehr gut orientiert sind und die gute Haltungen mitbringen und wo echt Potenzial und Hoffnung steht, dass wir auch zu dem heute zu besprechenden Thema doch wieder Personen an die Schulen kriegen, mit denen das gut gelingen kann. Und das stimmt mich hoffnungsvoll, wie gesagt, ja.
Ja, das ist schon gut. Und bei dir, Nina?
Ich wollte eigentlich laut lachen und sagen, das passt nicht in unser Themenfeld, aber ich glaube, die Erfolge und die Happy News sind tatsächlich auf so einer Arbeitsebene und auf so einer, wenn man die Jugendlichen sich anguckt, die sich engagieren, in manchen Landstrichen ja wirklich unter großem Gegenwind und zum Teil auch unter persönlicher Gefährdung, sich jeden Tag für die Unversehrtheit ihrer Mitmenschen um sich rum gerade machen, dann finde ich das wahnsinnig inspirierend und rührend. Und vielleicht, um es ganz konkret zu machen, vor 2 Stunden habe ich, glaube ich, das Statement der Zwickauer Bürgermeisterin, die Morddrohungen bekommen hat, gesehen. Das ist jetzt nicht der Happy News-Teil, sondern dass sie überwältigt ist von der Solidarität, die sie aus dem ganzen Land erfährt und dem Zuspruch und wer sich alles bei ihr gemeldet hat. Und das hat mich einerseits erschüttert, weil ich dachte, die Menschen rechnen schon gar nicht mehr mit der Solidarität und andererseits irgendwie auch wieder gezeigt, was wir alles füreinander tun können. Das heißt, wenn noch irgendjemand eine E-Mail schreiben will, könnte das eine Adresse sein. Also den Menschen, die im Fokus vom Rechtsextremismus stehen, einfach mal eine kleine Nachricht schicken, eine Postkarte, eine E-Mail, eine Direktnachricht über Social Media. Das macht tatsächlich einen großen Unterschied.
Ja, das ist so eine wunderschöne Happy News für diese Woche, gerade auch in dem aktuellen Sinne. Ja, dann sind wir ja sozusagen, war das gleich ein Übergang zu unserem Themenfeld diese Woche. Doch zunächst möchte ich mich in der Kategorie Mauergeflüster erstmal mit euch beschäftigen. Wie seid ihr aufgewachsen? Wo seid ihr aufgewachsen, um nochmal diesen Ost-West-Bezug herzustellen?
Du hattest mich das ja gefragt, als wir als erstes über diesen Podcast gesprochen haben, da habe ich gesagt, ich passe nicht in deine Ostkategorie. Ich arbeite seit 15 Jahren in Sachsen zum Thema Rechtsextremismus und Diskriminierungsprävention, komme aber ursprünglich aus Baden-Württemberg. Meine Mutter kommt aus England. Ich bin Teile meiner Jugend in Lesotho aufgewachsen. Also it's all messy. Und nicht ganz sauber, aber sozusagen die Jugendsozialisation, über die wir ja heute sprechen, meine Schulzeit habe ich in der Nähe von Stuttgart verbracht.
Ja, dann bin ich vielleicht das Gegenpunktong dazu. Ich bin hier im Osten geboren, hier geblieben, hier aufgewachsen und damit hier sozialisiert worden. Bin hier in der Region Dresden in einer ostdeutschen Kleinstadt aufgewachsen.
Aber ne, du hast ja auch gesagt, du hast dann so damit gehadert. Ich sage, nein, das sind ja alles Ost-West-Geschichten. Auch wenn sie sich vermischen, ne, dann ist es halt eine Wossi-Geschichte. Die ist auch noch absolut okay. Und es gibt ja trotzdem nochmal verschiedene Perspektiven mit. Und wie habt ihr denn eure Schulzeit erlebt? War, wenn wir heute über das Thema Rechtsextremismus sprechen, dass bei euch in der Schulzeit schon eine Thematik? Gab es da was, wo ihr euch erinnern könnt, dass da mal im Lehrplan darüber gesprochen wurde oder sogar Vorfälle, die ihr selbst mitbekommen habt?
Mit der Frage nach Lehrplan, da musste ich tatsächlich noch länger nachdenken. Ich glaube mal, fangen wir an mit der Sichtbarkeit des Phänomens. Also es war auf jeden Fall präsent. Also wie gesagt, ich bin in einer ostdeutschen Kleinstadt aufgewachsen. Das heißt, das szenetypische Auftreten einer rechtsextremen Szene der 90er Jahre war auch vorhanden. Das vielleicht jetzt erstmal weniger in meiner Schule, also auch da gab es die, aber vielmehr auch im Freizeitbereich. Ne? Also wenn man durch die Stadt gegangen ist und so, es gab nicht viele Orte, an denen man sein konnte als Jugendlicher, der vielleicht anders war, die anders aussahen. So, da war nicht viel los. Es war prägend. Man musste auch damit rechnen, dass man angegriffen wurde oder dass man auch mal wegrennen musste, dass man sich teilweise verstecken musste. So, das gehörte schon auch ein Stück weit zur Realität mit dazu. Und wenn ich aber an die Schule denke, würde ich sagen, das hat unter SchülerInnen eine Rolle gespielt. Ne? Weil man wusste ja, wer gehört wohin, wer gehört in welche Szene vielleicht dazu. Aber auf der Lehrkräfteebene war das eigentlich deutlich unterrepräsentiert, beziehungsweise wurde dazu aus meiner Sicht kaum besprochen. Allenfalls war vielleicht mal ein Projekttag oder so zu bestimmten Themen. Aber ansonsten spielt das eher keine große Rolle, dass das groß thematisiert wurde.
Und wie war das bei dir, Nina, in Baden-Württemberg?
Also ich bin mit einem sehr schlechten Gedächtnis gesegnet. Deswegen konnte ich mich an sehr wenig erinnern. Also meine persönlichen Erinnerungen sind geprägt von, ja, schon auch den, wenn ich an Rechtsextremismus denke, an so Mölln, Solingen, Rostock, Lichtenhagen, so als Großereignisse, die uns schon auch bewegt haben. Ich glaube, es gab mal eine Menschenkette oder Lichterkette, zu der wir gegangen sind. Wir haben Wok gegen Rechtskonzerte an der Schule organisiert und Zeitzeuginnengespräche. Sozusagen direkt konnte ich mich nicht an sozusagen sichtbaren Neonazismus in meinem Umfeld erinnern. Ich habe tatsächlich heute früh mal die Chatgruppe meines Abiturjahrgangs bemüht, die mir fleißig großartige Antworten geliefert haben. Und das scheint das allgemeine Bild zu sein. Viele können sich an Rassismus von Lehrkräften gegenüber Schülerinnen erinnern, also auch das ist auch eine westdeutsche Realität zu dem Zeitpunkt gewesen. Es gab Bomberjacken und Springerstiefel auch bei uns, aber so mit einer Unsicherheit verbunden, ist das jetzt einfach sozusagen eine Modeerscheinung oder es steckt dahinter organisierter oder ja Gruppen von Rechtsextremen. Das war unklar. Es gab aber durchaus auch Leute, die Gewalterfahrung gemacht haben. Es gab auch Menschen, die sozusagen die Erfahrung gemacht haben, dass sozusagen übelst gehetzt wurde und man überlegt hat, ob man irgendwo jemanden angreift. Also auch das, aber in einer ganz selten sozusagen. Die überwiegende Anzahl von uns hat das Gefühl gehabt, dass das kaum eine Rolle gespielt hat in unserer Jugend.
Es ist ja trotzdem interessant zu sehen, dass so Teile dieser Subkultur, und bei uns war das ja das war ja die High-Kultur unter den Jugendlichen. Man hat sich ja nicht nur angeschlossen, weil man jetzt rechtsextrem unter Umständen waren, sondern ich hatte halt ein starkes Phänomen damals schon von so Mitläufern, die halt irgendwo dazugehören wollten. Ne? Es gab, weiß nicht, ob du das auch bestätigst, Stefan, es gab ja auch so ganz krasse Männlichkeitsbilder damals. Ne? Entweder du bist ein Opfer und kriegst auf die Fresse oder du gehörst halt zu den Starken und wirst halt nicht belästigt. Ne? Es gab ja auch Teile bei uns zumindest in der Schule, die gesagt haben, nur deswegen mache ich da mit, damit ich halt selbst nicht zum Opfer werde. Und wie hat sich diese Radikalisierung bei euch denn so manifestiert? War das von Anfang an bei dir schon da oder kam das so erst ein bisschen mit der Zeit?
Das kann ich schlecht sagen, weil ich ja in den 90ern groß geworden bin. Als zur Wiedervereinigung war ich 4 Jahre alt. Das heißt, so Mitte der 90er oder Ende der 90er sind dann die Fragen politischer Sozialisation dazugekommen, wo das dann sichtbarer wurde. Also dann auch so eher um die 2000er. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man von Radikalisierung jetzt spricht an der Stelle oder ob man sich die Frage stellen muss, also wie verankert war eigentlich diese neonazistische Szene auch in Gesellschaft und Stadtbild. Und da würde ich sagen, die war halt da und die war ein Stück weit auch Normalität. Und es war jetzt auch, klar gab es so ein paar Initiativen aus Kirche heraus oder auch aus anderen kleineren zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen, die da immer was dagegen gemacht hat. Aber irgendwie das große Bild in der Stadt war, dass das dazugehört. Und das war einfach da. Und damit musste man irgendwie umgehen. Also auch für die eigene Sicherheit. Ich glaube, so würde ich das eher beschreiben, ne? Und jetzt in der Retrospektive oder in der Beschäftigung mit dem Thema hat man dann natürlich gesehen, welche Prozesse oder so dazu geführt haben, dass sich bestimmte Teile der Bevölkerung diesen Sachen zugewendet werden, beziehungsweise dass das sich stärker nach ausgekehrt hat, weil es ist ja auch nie einfach in den 90ern plötzlich da gewesen. Auch da gibt es Kontinuitäten, die viel weiter zurückreichen. Das darf man an der Stelle vielleicht auch nicht vergessen. Und dann hat es, glaube ich, in den 90er Jahren auch nochmal eine besondere oder auch Ende der 90er Jahre eine besondere Attraktivität gehabt, eben über diese Szene gebunden oder die Szeneangebote und die Rekrutierungsversuche der entsprechenden Szene, wo das dann eben auch attraktiv war, damit zu machen.
Das glaube ich halt auch. Also was ich auch als Parallele von damals zu heute so ein bisschen wahrgenommen habe, war so während Corona, ich weiß nicht, ob ihr das aus eurer Arbeit sozusagen auch bestätigen könnt, dass so während Corona sind ja die ganzen staatlichen oder linken sozusagen Strukturen, ja, die konnten halt nicht bedient werden, also sie waren halt zu. Und ich habe aber auch wahrgenommen, dass gerade im ländlichen Raum dann so Jugendtreffs und so wieder aufgemacht haben, wo sich dann halt Jugendliche hinbegeben haben, die sonst eigentlich noch gar nicht so viel damit zu tun hatten, aber halt sozusagen einen Treffpunkt haben wollten oder wieder rausgehen wollten. Plus dann auch diese Perspektive von TikTok, ne, die, wo dann viel geflutet wurde, was auch wieder so ein Raum ist, wo die Eltern keinen Zugriff hatten. Also bei uns war das auch in den 90ern so, dass halt das draußen sein so ein Ort war, wo die Eltern eigentlich keinen Zugriff hatten. Also ne, früher ist man halt rausgegangen und wenn es dunkel wurde, hast du wieder zurückzukommen und dann war man halt so ein bisschen sich selbst überlassen, weil unsere Eltern ja auch ja geguckt haben, wie sie wieder auf die Füße kommen. Und ich sehe da so gewisse Parallelen, die jetzt auch so ein bisschen wiederkommen. Also zumindest sehe ich das, weil mich hat es jetzt nicht gewundert, zum Beispiel, dass im Bautzen zum CSD dann so viele Baby-Nazis, sage ich mal, aufgetaucht sind, die so 12, 13, 14 sind, weil da gab es ja schon ein paar Jahre von Radikalisierung sozusagen, die sie im Internet hinter sich bringen konnten oder radikalisiert wurden und dann sozusagen, dass sich auf die wahre Welt oder echte Welt auch während Corona übertragen hat. Seht ihr das auch so oder habt ihr da aus eurer Erfahrung, aus eurer Arbeit andere Erfahrungen gesammelt?
Also ich müsste mich da jetzt in so ein bisschen das wilde Feld der Spekulation stürzen. Ich habe auch ein bisschen so eine Hemmung davor, so was in letzter Zeit ja häufig, Corona kann halt für alles herhalten gerade, so vom Phänomen her. Und was, denke ich, schon passiert ist und was wir ja überall in der Gesellschaft sehen, ist so eine Diffamierung von staatlichen Institutionen, von Institutionen unserer Demokratie, also so dieses Schimpfen auf die da oben, das Verächtlichmachen von Politikerinnen und Politikern, dass das schon mit den Einschränkungen in der Pandemie natürlich und den ganzen Emotionen und Ängsten, die damit zusammenhingen, einen großen Schub bekommen hat. Jetzt war das ja aber vorher auch schon da. Also ich sitze in Dresden, ne, mit Pegida. Und auch bei Pegida liefen die Leute mit, die Szene-Kennerinnen und Kenner auch schon vor vielen Jahren zum ersten Mal auf der Straße gesehen haben in entsprechenden Szenen. Also es gibt da eine große Kontinuität. Jetzt stehen die zum Teil tatsächlich Kinder und Jugendliche am Rande der CSDs und beschimpfen die Teilnehmenden und zwei Reihen hinter ihnen stehen ihre Eltern. Also auch hier haben wir es mit einer Kontinuität zu tun, die schon älter ist als Corona. Also von daher, ich weiß, ich tue mich schwer und ich bin keine Soziologin. Ich kann das an der Stelle, habe ich keine Anhaltspunkte, um das zu verifizieren.
Mhm. Aber die Kontinuität, die du gerade beschrieben hast, das ist ja wirklich schon immer so, weil ich sage immer so, was rechtsextreme, rassistische Kontinuitäten in Deutschland angeht, sind das immer so Wellen, wo es halt mal aufschwappt oder aufwallt. Und dann sind zum Beispiel wie jetzt so, als das mit dem Ausländer raus, also Sylt rauskam, waren alle ganz schockiert oder mit den Korrektivrecherchen und aus den migrantischen Communities habe ich nur so wahrgenommen, hä, aber warum wundert euch das jetzt so? Das ist doch schon eine Weile länger wahrnehmbar. Und für uns, wir sind ja dem dann ausgesetzt sozusagen. Wir spüren das immer ein bisschen früher, wenn sich so der Wind dreht. Also du merkst wieder, du wirst mehr beleidigt. Es gibt wieder Gespräche in den Bahnen. Die Leute schämen sich nicht so. Und die, ne, also ich sag ja auch immer so ein bisschen, ne, die Leute, die damals Rostock-Lichtenhagen oder Hoyerswerda, ne, die da angezündet haben sozusagen, die sind jetzt vielleicht nicht mehr in der NPD aktiv, sondern in der AfD. Und deren Kinder sind sozusagen die, die jetzt auf den Straßen auch unterwegs sind. Das würde ja so vielleicht auch so ein bisschen das stützen, was du gerade gesagt hast. Aber kommen wir mal von den Spekulationen zu Fakten. Ich habe nämlich mal ein paar Zahlen rausgesucht, wie sich rechtsextreme Vorfälle an Schulen so verändert haben über die letzten Jahre. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Hessen. 2022 wurden 12 rechtsextreme Vorfälle gemeldet. 23 waren es schon 36 und 2024 sind es schon 120 Fälle. Also wir sehen, dass es da einen starken Zustrom gibt. Und auch in Brandenburg wurden 2023 180 rechtsextreme Vorfälle an Schulen registriert. In Sachsen sind es 150. Ist es auch eine Zahl, die ihr so kennt aus eurer Arbeit, aber es ist ja schon enorm, wie stark das hochgegangen ist. Woran glaubt ihr, liegt es?
Ich würde gerne als erstes was zu den Zahlen sagen. Wir sind ja auch mobile Beratung für Schulen in Sachsen. Das heißt, wir unterstützen Lehrkräfte, Pädagoginnen dabei, Präventionskonzepte für ihre Schulen zu machen und Interventionskonzepte zu erarbeiten, wenn es darum geht, wie gehe ich mit dem Hakenkreuz im Klassenchat um? So, also das, und aus dieser Arbeit schätzen wir ein, dass diese Zahlen, wie sich wahrscheinlich jeder denken kann, eher die Spitze des Eisbergs sind, weil wir von vielen Schulen, also es gibt Lehrer, die formulieren flapsig, wenn ich hier alles melde, dann habe ich den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Über was bringt mir das, wenn ich das melde? Ich konzentriere mich lieber auf die pädagogische Intervention. Ich finde, dem kann man auch was abgewinnen, diese Argumentation. Also so die Frage, was wird da eigentlich gemeldet und was tritt in Erscheinung? Da würde ich jetzt mal die grundsätzlichen Zahlen und die Höhe der Zahlen ein großes Fragezeichen hinten dran machen. Und nichtsdestotrotz ist die Zunahme, glaube ich, realistisch. Und mit der Zunahme, das macht es dann noch ein bisschen komplizierter, kommt aber gleichzeitig auch eine stärker werdende Sensibilisierung dazu. Also wir haben das schon 2015 mit Pegida und 16 und diesen ganzen Phasen von übler Anschlägen und Demonstrationen und menschenfeindlichen Äußerungen gesehen, dass es auch eine demokratische, humanistische Gegenbewegung gibt, auch in Schulen, dass wieder vermehrt Schulen, und das ist jetzt auch wieder so, sich dem Netzwerk der Schulen ohne Rassismus Schulen mit Courage anschließen wollen, die sich, also wo es tatsächlich auch viele Jugendliche gibt und auch viele Lehrkräfte gibt, die sagen, jetzt müssen wir aber endlich mal was machen. So, und da kommen immer wieder neue Leute dazu und neue Menschen, die sich da engagieren wollen. Also auch das gehört dazu und sorgt dann natürlich auch wieder dafür, dass man Dinge ernster nimmt und vielleicht öfter mal meldet. Aber nichtsdestotrotz würde ich der grundsätzlichen Tendenz, dass es zunimmt, auf jeden Fall zustimmen. Und woher das kommt? Na, ich glaube, wir reden ja hier nicht über ein Jugendphänomen. Also da will ich ein ganz großes Ausrufezeichen dran machen. Wir reden über eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Und Jugendliche durch sozusagen Jugendliche und junge Erwachsene sind diejenigen, die das radikaler nach außen tragen, im Zweifelsfall gewalttätiger sind. Da haben wir vor allem mit jungen Männern zu tun. Das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass das die Gruppe ist, die im Zweifelsfall am gewalttätigsten ist. Aber wir haben sozusagen eine Verrohung von Sprache. Wir haben zu den besten Sendezeiten rassistische Inhalte, die über öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten verbreitet werden. Also was da manchmal in Talkshows losgelassen wird, ist auch sozusagen Teil der Stimmung im Land und sorgt dafür, dass der Diskurs hart grob und ja, sehr zum Teil unmenschlich wird. Und das wirkt sich auch auf Jugend aus und es zeigt sich dann eben auch daran, wie Jugendliche sich verhalten.
Ja, die Jugend ist halt, ne, also wurde ja in den letzten Jahren immer wieder so Versuche unternommen, ja, die Jugend ist besonders links, während Fridays for Future, dann war die Jugend auf einmal besonders rechts. Ich finde das immer ein bisschen verrückt, weil die Jugend ist ja auch am Ende nur ein Querschnitt der Gesellschaft und sehr divers und sehr unterschiedlich. Man kann das nicht immer so in rechts oder links einteilen. Man kann Tendenzen zum Beispiel mit der Mitte-Studie entdecken oder die Friedrich-Ebert-Stiftung macht ja auch so Studien dazu. Da kann man sich das angucken, aber ich finde es immer ein bisschen strange. Und die Jugend, also ne, immer so diese Gruppen sind so und so. Das ist immer schon ein bisschen strange. Und wie nimmst du das wahr, Stefan? Oder hast du da noch Ergänzungen? Hast du da noch was, was du anders siehst?
Ich würde gar nichts anders sehen. Das war schon eine gute Einschätzung, glaube ich, die vieles von dem abdeckt, was ich teilen würde. Also, ne, wir haben es mit einer Zunahme zu tun. Das sieht einfach gesellschaftlich bedingt mit dem Aufbrechen oder mit dem auch Diskursverschiebungen, die hier gerade angesprochen wurden. Und würde sagen, zu den Fallzahlen sehe ich genauso. Wir haben den Zugriff hier über unsere Studierenden, die uns berichten aus ihren Praktika, die sie an Schulen machen, wo eigentlich nahezu, also jetzt mal in einem heuristischen Sinn gesprochen, kaum ein Praktikumsbericht davon frei ist, irgendwie solche Tendenzen oder Vorfälle aufzugreifen oder auch in unserem Modul, was wir haben, politische Bildung für alle Lehramtsstudierenden, ja, wo wir mit allen Lehramtsstudierenden, die an der TU Dresden das studieren, die berichten uns auch in einer Fülle von Fällen, die Ausweis dazu geben oder Anlass dazu geben, dass das eine viel zu geringe Zahl ist, die da genannt wird. Hinzu kommt auch, das ist vielleicht manchmal noch ganz wichtig zu wissen, dass eher Schulleitungen diese Fälle weitermelden und das oftmals auch so ein Verwaltungsakt ist, der dann vermieden wird, weil es entweder nicht wichtig erscheint, weil die Zeit oder die Ressource nicht dazu ist oder gleich welche anderen Gründe und dann das natürlich auf diesem offiziellen administrativen Weg erstmal nicht sichtbar wird, wo man dann so mit der außerschulischen politischen Bildungsarbeit wie das NDC oder andere oder wir dann vielleicht nochmal einen anderen Seismograph anlegen können an diese Entwicklungen.
Ich finde die Perspektive von LehrerInnen schon immer sehr praktisch, weil ich schon damals gemerkt habe, als ich noch für die Amadeo-Antonio-Stiftung zu einem Projekt gegen Gewalt im Netz gearbeitet habe, dass ich auf so Fachtagen immer gemerkt habe, dass so LehrerInnen sich sehr überfordert gefühlt haben teilweise mit dem Klima, das dann in der Klasse geherrscht hat oder wie sollen sie dagegen vorgehen. Und du hast ja gerade schon gesagt, dass gerade Schulleiterinnen auch ein A und O sind und was ich früher ganz oft gehört habe, war, wenn die Schulleitung nicht mitzieht, dann können wir als LehrerInnen da eigentlich auch wenig machen. Was ist denn die Rolle von Lehrerinnen sozusagen in diesen Radikalisierungsprozessen? Was für Möglichkeit haben sie denn überhaupt?
Also die Rolle in den Radikalisierungsprozessen, das hört sich fast so an, als wären sie die Treiber dieses Prozesses. Das würde ich jetzt vielleicht, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde vielleicht sagen, die Frage ist immer, wie setzen sie sich mit dem Phänomen auseinander und wie blicken die da drauf und welche Handlungskompetenzen haben sie dadurch und in diesem Kontext. Und da würde ich sagen, ist das Problem an sich ganz oft, dass die Herausforderungen oft auf den individualisierten Auseinandersetzungen fokussiert sind. Also ganz klassisch ist immer die Frage, wie reagiere ich, wenn A das sagt und ich muss dann irgendwie B sagen, ne, und weiß dann nicht weiter. Und oft fällt aber aus dem Blick, dass das nur ein Teil dieser Situation sind, dass die mehrere Komponenten haben. Also neben diesen pädagogischen Komponenten stellen sich oft rechtlich administrative Fragen, politische Fragen und systemische Fragen, warum vielleicht ein Handeln irgendwie nicht möglich ist in bestimmten Situationen. Also um das immer ein bisschen plastisch zu machen, man hat oft das Einzelkämpferinnentum unter Lehrkräften, die denken, die müssen ganz alleine damit irgendwie sich auseinandersetzen und zurechtkommen und vergessen, aber dass es ja auch andere Kolleginnen gibt, im besten Fall. In einigen Schulen ist das sicherlich schwierig, aber oft findet man schon Leute, mit denen man irgendwie zusammen das machen kann, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und selbst wenn dann mal irgendwie eine Reaktion vermeintlich missglückt ist oder so, kann man das mit denen aufarbeiten und dann vielleicht für das nächste Mal besser dastehen. Was meine ich mit den systemischen Fragen? Diese Reaktionen sind in solchen systemischen Abhängigkeiten ein bisschen mit eingebettet. Das heißt, wenn es in Schulen keinen guten Umgang ist, ist mein Handlungsraum auch oft beschränkt. Ne? Also wenn ich weiß, meine Schulleitung macht nichts, die interessiert nichts dafür oder ist im schlimmsten Falle selber einstellungstechnisch noch irgendwie antidemokratisch überzeugt, dann sind bestimmte Handlungsperspektiven vielleicht auch erstmal ausgeschlossen. Genau, also das meine ich, da gehört oft mehr noch mit dazu. Und wenn man jetzt auf die Lehrperson selber schaut, ist es oftmals, dass vielleicht Angst, Resignation, also so emotionale Komponenten sicherlich eine Rolle spielen, aber auch entsprechende Handlungsstrategien vielleicht manchmal noch überdacht werden sollten oder noch nicht ausreichen, ne? Also beziehungsweise die Frage, wie die Lehrkräfte auf das Phänomen blicken. Genau. Das ist vielleicht erstmal die erste Antwort dazu.
Und was hast du da für Erfahrungen gemacht, Nina, sozusagen aus der Praxis, die ihr diese Demokratie-Workshops sozusagen auch oder Interventions-Workshops auch angeboten haben in den Klassen?
Ich hänge tatsächlich gedanklich gerade noch bei den Lehrkräften und der gegenseitigen Unterstützung. Dazu würde ich gerne kurz noch was sagen. Mhm. Also diese gegenseitige Unterstützung ist so ein ganz großes Thema und die Frage, bin ich alleine oder ist da jemand an meiner Seite? Und das ist immer ein ganz großer Teil unserer Beratungsarbeit, mit den Leuten zu schauen an den Schulen. Gibt es noch andere, mit denen ich mich austauschen kann? Wie sieht's aus mit der Schulleitung? Ich habe jetzt einen Fall im Kopf, da hatte die Schulleitung Lehrkräfte und ein, zwei Lehrkräfte hatten auch das Gefühl, sie sind die Einzigen, die sich überhaupt für dieses Thema interessieren und das irgendwie problematisch finden, dass sie, ich weiß gar nicht, was an der Schule das Problem war, wahrscheinlich Hakenkreuzschmierereien und so weiter und abfällige Bemerkungen und haben dann gedacht, sie machen mal eine Umfrage unter den Lehrkräften, wie die anderen das sehen und wie die Problemwahrnehmung ist und wer sich für das Thema interessiert und wer vielleicht mal Interesse an der Fortbildung hätte. Und plötzlich saßen 30 Leute in der Fortbildung. Also auch so die, man unterschätzt auch oft, dass es durchaus noch andere Leute gibt, getraut sich gar nicht zu fragen, weil man nicht weiß, welche Einschätzung jemand anders hat. Das heißt, sozusagen Gruppen zu bilden und sich gemeinsam zu überlegen, wie wollen wir handeln, gibt ja auch Handlungssicherheit. Das heißt, wenn ich weiß, ich ahnde diesen Hitlergruß auf folgende Art und Weise und mein Kollege oder meine Kollegin macht das wahrscheinlich auch. Und wir haben uns gemeinsam dazu verständigt, dass das gut so ist. Und die sagen mir hinterher nicht, ach komm, übertreib's doch nicht oder fallen mir in den Rücken, wenn die Eltern mir aufs Dach steigen oder sowas. Dann komme ich natürlich zu einer ganz anderen Überzeugung. Dann habe ich viel mehr Kraft, dann kann ich das durchsetzen. Dann weiß ich, dann habe ich das vorher schon mal durchdacht. Also sozusagen diese gegenseitige Unterstützung ist wahnsinnig wichtig und ist natürlich immer noch wichtiger von der übergeordneten Ebene. Das heißt, die Schulleitungen müssen die Lehrkräfte unterstützen. Die Schulverwaltung muss die Schulleitungen unterstützen. Also auch da gibt es große Klagen darüber, dass man das Gefühl hat, man wird nicht richtig unterstützt. Da sagt dann jemand aus der Schulverwaltung, schulrechtlich wissen wir nicht so genau, lassen Sie es lieber, vielleicht doch nicht intervenieren. Da gibt es sozusagen auch viele, die das gut unterstützen. Aber da gibt es eben auch solche und solche bis hin zur Polizei, die sagt, ach, nicht schon wieder ein Hakenkreuz. Wieso zeigen Sie das dann alles immer an? Wir finden doch eh keinen. Also sozusagen die Unterstützung der verschiedenen Akteure gegenseitig, da sind alle wichtig. Und jede Unterstützung, die da wegfällt, kann dann wieder dazu führen, dass irgendein Engagement an sich zusammenbricht. Das Gleiche berichten übrigens auch Schülerinnen und Schüler, dass sie von Lehrkräften nicht unterstützt werden oder von Pädagoginnen nicht gehört werden. Also auch da gibt es sozusagen die Ebene der gegenseitigen Unterstützung, die so wahnsinnig wichtig ist, weil die Leute sich sonst so furchtbar alleine fühlen.
Ja, wenn ich noch mal kurz einhaken kann, also das würde ich uneingeschränkt teilen. Und das meint auch, dass, also weil man sich manchmal so auf Sachen verlässt, zum Beispiel könnte man ja sagen, ne, weil du das gerade mit dem Hakenkreuz und dem Anzeigen die Polizei hilft dir, es gibt auch andere Komponenten, das sind so diese rechtlich-administrativen Sachen, die Handeln immer absichern sollen und wo Lehrkräfte vielleicht genügend erstmal hingreifen, weil sie denken, damit auf der sicheren Seite zu sein, die sich dann aber als so ein false friend herausstellen und gar nicht weiterhelfen. Ne? Also zum Beispiel, wenn in einem Klassenraum ein Hitlergruß gemacht wird und man zeigt das an, weil man weiß, es sind jetzt auch schon ideologisierte SchülerInnen, die das aus einem gewissen Hintergrund machen, und zeigt das an und kriegt dann sozusagen in der strafrechtlichen Verfolgung irgendwann das Signal, dass es nicht weiter verfolgt wird, weil Klassenraum kein öffentlicher Raum ist und das fallen gelassen wird, dann hat man zwar den Weg gegangen, hat dann aber in der Schule und im Umgang mit den betreffenden Schülerinnen ein ganz anderes und neues Problem.
Wenn wir sozusagen nochmal einen Schritt zurückgehen, was sagen denn LehrerInnen? Also ne, wir haben ja vorhin festgestellt, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und weil die gesamtgesellschaftliche Lage und Berichterstattung so ist, das sind Ursprünge, die schlagen sich dann auch auf die Jugendlichen wieder. Sieht man Unterschiede in der Radikalisierungsdynamik zwischen Ost und West? Habt ihr da schon mal was mitbekommen? Also gerade Stefan, du hast ja in Hessen und in ostdeutschen Bundesländern dieses Projekt durchgeführt. Gibt es da Unterschiede oder sind die Probleme eigentlich überall die gleichen?
Ich würde sagen, ich kann das jetzt nicht tiefensoziologisch analysieren hier an der Stelle und würde eher sagen, man muss da aufpassen, keine Unterschiede künstlich her zu erzeugen. Sicherlich gibt es bestimmte Dynamiken, die aus einer soziologischen Perspektive zu erklären wäre. Ich würde aber mich eher, glaube ich, darauf festlegen zu gucken, was ist eigentlich regionalspezifisch los. Und regionalspezifisch ist es auch viel interessanter, weil eine Schule in Ostsachsen hat ganz andere Herausforderungen als eine Schule in Dresden oder eine Schule in Leipzig. Und da kommen schon ganz unterschiedliche Dynamiken. Und genauso ist es mit Schulen in unterschiedlichen Regionen in Niedersachsen, in größeren Städten, auf dem Land. Und dort zu schauen und eher Politikfeld analytisch dort mal zu gucken, was sind da für Bedingungen, wie sind die Akteurskonstellationen vor Ort. Ja, also gibt es da zum Beispiel, wie wir es hier in Sachsen haben, die Freien Sachsen oder wir haben den Dritten Weg und wo sind die besonders stark? An diesen Orten sind Dynamiken anders als in anderen Sozialzusammenhängen oder an anderen Orten. Na, also das ist, glaube ich, das, was ich unterstreichen würde, wenn man auf das guckt. Und das ist, also lässt sich auch für die westlichen Bundesländer festhalten. Auch in Hessen haben wir Regionen, also in die nördlichen Regionen, die an Thüringen grenzen, so, wo das Problem auch so hegemonialer Bestrebungen im ländlichen Raum anders gelagert ist, ne, wo AfD-Akteurinnen vielleicht einen viel größeren Raum, viel größeren Einfluss haben als, keine Ahnung, in der Großstadt Frankfurt, wo andere Dynamiken und Problemfelder herrschen.
Also ich finde sozusagen, ich bin ja in der politischen Bildung aktiv gewesen, bevor ich nach Sachsen kam. Ich habe das in Baden-Württemberg länger gemacht und habe dort mantraartig gesagt, Leute, guckt nicht immer in den Osten. Hier haben wir genug, selber vor der eigenen Haustür zu kehren. Es gibt strukturelle Unterschiede, glaube ich, was sozusagen die flächendeckende, organisierte rechtsextreme Szene angeht. Es gibt Unterschiede in den Kontinuitäten und es gibt auch Unterschiede sozusagen im Gewaltlevel. Und die sind tatsächlich, also sozusagen so Thema Verrohung der Sprache, des Diskurses und des Umgangs. Das ist aber tatsächlich soziologisch, kenne ich da keine Untersuchung dazu. Auf der anderen Seite glaube ich, das, was du gesagt hast mit der Frage nach der, sozusagen, wie reich oder arm ist die Gegend? Wie groß ist der Lehrkräftemangel an der Schule? Wir haben hier Schulen, denen fehlen 30% Lehrkräfte. Ich meine, und an die stellen wir dann noch die Anforderung, sie sollen sich um Drogenprävention, Depressionen unter Schülerinnen und dann noch um Rechtsextremismus kümmern. Also wir haben sozusagen so viele Probleme, mit denen wir Lehrkräfte konfrontieren und zum Teil oft auch alleine lassen. Das ist schon auch ein sehr strukturell sehr unterschiedlich, je nachdem, wohin man guckt, auch in welche Schulart man guckt. Und ich würde sogar runtergehen bis hin zur einzelnen Gruppe zu sagen, es gibt Klassenstufen, da ist man in 3 Klassen. Und da kommen 2 unserer Teams wieder und sagen, oh, es war irgendwie schwierig und anstrengend und zäh. Und eine sagt, aber uns war es super. Die machen immer Klassenrat. Die sind es total gewöhnt, miteinander zu reden. Die sind respektvoll miteinander umgegangen. Die haben sich wertschätzend über andere geäußert. Also auch sozusagen die Frage, wie Alltag gestaltet wird mit Jugendlichen oder mit auch schon da, wo sie Kinder waren, macht einen riesengroßen Unterschied. Ich weiß, der Wunsch danach zu verstehen, wo es besonders schlimm ist und vielleicht ist es auf dem Land schlimmer als in der Stadt und wir haben ja dafür auch Anzeichen und dann ist es im Osten vielleicht noch schlimmer als im Westen. Das ist total gut für den Westen, weil kann man sich schön drauf ausruhen. Wir freuen uns in Sachsen, dass es in Thüringen noch ein klein bisschen schlimmer ist als bei uns. Also so diese Phänomene, die so vielleicht manchmal für ein bisschen Entlastung sorgen, greifen aber an ganz vielen Stellen total kurz und geben uns keine richtig guten Antworten. Ich glaube, da gibt es ein paar soziologische Hinweise, wo es sozusagen einen Männerüberschuss gibt, wird die Gesellschaft im Zweifelsfall rauer. Also da gibt es so Phänomene, aber auch das ist nicht mein Spezialgebiet.
Aber das finde ich voll interessant, weil du das ja gerade nochmal festgemacht hast, auch an so dort, wo rechte Strukturen stärker sind, verschiebt sich das natürlich auch in die Mitte der Gesellschaft. Weil ich mich gerade bei dem Punkt auch gefragt habe, naja, wir hatten ja diese Diskussion, das ist jetzt so ein kleiner Exkurs, weiß ich auch nicht, ob ihr das beantworten könnt. Wir hatten ja diese Diskussion zum AfD-Verbot, ne, ob man das jetzt bemühen soll oder nicht. Und dann sagt man mir, aber die sind jetzt so groß, die kann man jetzt nicht mehr verbieten. Und ich finde aber genau das, was du gerade gesagt hast, das ist für mich immer so ein Punkt für das AfD-Verbot, was man, glaube ich, so wo so Bundespolitik regional nicht vielleicht so ganz verankert ist. Weil das zentrale Argument für mich ist, dass die dann vor Ort nicht mehr die Strukturen haben, um zum Beispiel dann Programme aufzusetzen, irgendwie für Jugendliche, dass sie dann auf dieser Straße, bei uns ist ja auch zum Beispiel so, dass die dann Kampfsportstudios kaufen, ne, und das ist dann alles miteinander vernetzt. Und dann machen die aber auch wiederum Wahlkampf für die AfD. Im Europawahlkampf hat man das gesehen, in verschiedenen Parks, wo sie wieder unterwegs sind, ne? Und die versuchen dann wieder Jugendliche zu akquirieren für das Ganze und holen die dann wieder so rein. Und ne, dieses Verbot, ich weiß, dass ich diese Haltung nicht verbieten kann, aber mit dem Verbot könnte ich ja die Strukturen so schwächen, dass sie nicht mehr in die Strukturen so reinarbeiten können, weil sie erstmal wieder diese Strukturen aufarbeiten können. Und das wäre vielleicht diese Atemlücke, die wir uns organisieren könnten, um zum Beispiel wieder in den Regionen für mehr Fachkräfte zu sorgen, für mehr Lehrerinnen, für mehr Sozialpädagoge und Psychologinnen, die dann vielleicht eine Zeit hätten, dort in diese Radikalisierung reinzuspielen. Könnt ihr mit dem Gedanken was anfangen oder ist es wieder zu abstrakt?
Ich kann mit dem Gedanken total viel anfangen. Diese Vernetzung haben wir auch bei den sächsischen Separatisten gesehen, eine terroristische Vereinigung, die in Sachsen, also die letzte der vielen terroristischen Vereinigungen, die in Sachsen jetzt gerade, ich weiß gar nicht, ob das Gerichtsverfahren schon angefangen hat, aber die hochgenommen wurde, die jetzt in Untersuchungshaft sitzen. Da gab es auch sehr enge Verbindungen zur AfD-Landtagsfraktion und in andere politische Strukturen hinein. Ich habe noch einen anderen Punkt im Kopf, und zwar, dass ja sowas wie Regeln und Normen auch für den Bereich von Schule, und über den reden wir jetzt, für viele Leute total wichtig sind. Und ich habe eine Schulleiterin im Kopf, die gesagt hat, am Ende einer längeren Diskussion zum AfD-Verbot, wo am Ende alle wieder festgestellt haben, die Schule soll es richten, die Schule ist der richtige Ort, da müssen wir anfangen, die sollen das richten. Dann sagte, ich bemühe mich, ich ahnde jeden Hitlergruß, ich mache das total konsequent, aber ich lebe auf dem Land, alle Eltern wissen, wo ich wohne, ich habe 3 kleine Kinder und ich bin jüdischen Glaubens. Und dann war irgendwie klar, da stehen ein paar Leute ganz alleine da und verteidigen unsere Demokratie jeden Tag. Und ich finde, wenn wir eine sozusagen gesichert rechtsextreme Parteien haben, ich rede hier bewusst in der Mehrzahl, dann erwarte ich schon auch zumindest mal, dass die Regeln unseres Grundgesetzes auch angewendet werden. Also weil sonst haben sie alle Privilegien, die einer Partei zustehen. Und das sorgt an anderen Stellen wieder für Probleme, die du ja gerade beschrieben hast. Und ich finde, insbesondere in der Schule lassen wir die Menschen damit allein, das dann diskutieren zu müssen. Und ich habe die ersten 10 Jahre in Sachsen in Schulen darüber diskutiert, ob die NPD eine verfassungsfeindliche Partei ist oder nicht. Und dann hatten wir irgendwann mal das sozusagen die oberste Bundesgerichtsrechtsprechung, die zwar die NPD nicht verboten hat, aus anderen Gründen, aber festgestellt hat, ja, es ist eine verfassungsfeindliche Partei, Punkt. So, also sozusagen Rechtsprechung ist schon wichtig, weil das natürlich so ein, für viele Menschen einfach einen Rahmen dafür gibt, was erlaubt ist und was verboten ist, und wir nicht mit allen in alle Tiefen des Grundgesetzes einsteigen können, warum das völkische Denken mancher Parteien gegen unser Grundgesetz verstößt. So, das kann man sozusagen diskutieren, da kann man Kompetenzen aufbauen, aber schlussendlich steht man dann ganz häufig vor anderen Menschen oder Lehrkräfte stehen vor Schülerinnen und die sagen, wieso, ist doch nicht verboten. Ich darf das hier sagen, es dürfen doch andere auch sagen. Und das macht natürlich das Leben in der Schule extrem schwer.
Ich würde sagen, und das ist genau der Problemfall, also dass die Normalisierung auch der Zusammenarbeit mit AfD, diese gerade gefordert wird, Jens Spahn hat sich da ja gesagt, wie ich es mitbekommen habe in der Medienlektüre, dass man da jetzt anders umgehen soll und da irgendwie einen anderen Umgang finden sollte. Und das ist, glaube ich, ein fatales Zeichen, auf das es steht. Also einerseits diskutieren wir hier nach Korrektivrecherchen über den Gehalt dieser Partei, haben einen Verfassungsschutz, der die beobachtet, und auf der anderen Seite werden hier immer noch diese, in Anführungszeichen, wir behandeln die jetzt wie eine normale Oppositionspartei, Anklänge deutlich. Und das ist ein großes Problem, da wäre ich auch ganz bei Nina. Und ganz gleich, wie man sich jetzt dazu positioniert, ob das jetzt was bringt, ob man da was politisch lösen soll oder ob man sie verbieten sollte und das Verbotsverfahren endlich anstrengen sollte, bleibt ja der Umstand bestehen, dass es Regionen gibt, die ganz unabhängig davon hart betroffen sind und für die sich dann nicht sofort was ändert und die da auch nicht allein gelassen werden sollen. Das ist so ein Punkt, den hatte ich bei dir vor einer Weile schon gesagt. Also wenn das in die Mitte der Gesellschaft kommt, und ich würde sagen, das ist, glaube ich, ein Bild, von dem wir uns verabschieden müssen, dass wir immer sagen, sowas kommt in die Mitte der Gesellschaft, weil es ist in der Mitte der Gesellschaft und die Gesellschaft trägt die Einstellungen und das sind die auch von dir auch aufgezeigten Studien ja mehrfach belegt. Damit hat sich Bernd Heidmeier lange auseinandergesetzt, dass sozusagen hier nicht nur ein Ausgreifen irgendwelcher extrem rechter Akteurinnen in die Gesellschaft passiert, sondern dass wir aus der Gesellschaft heraus auch Sehnsüchte haben, autoritäre Sehnsüchte, denen Menschen auch erliegen und die das wollen. Und das ist, glaube ich, ein Dings, was auch mit dem Verbot der Partei natürlich dann nicht vorbei ist. Ne? Also wenn wir die verbieten und die Strukturen möglicherweise geschwächt haben, ist das dort der Ansatzpunkt, an dem es losgehen oder weitergehen müsste, an dem gearbeitet werden müsste. Und irgendwie, weil du das sagtest mit NPD, es ist ja nicht so, dass es die Erfahrung nicht schon auch seit vielen Jahren gibt oder die Anwürfe, was zu tun ist, nicht schon seit vielen Jahren gibt. Es ist die Frage NSU und was da schiefgelaufen ist, auch im Bildungsbereich gibt es genug Expertisen und man hat so seinen Zweifel, dass der bildungspolitische Wille nun dann da ist, da endlich diese Sachen auch in die Tat umzusetzen.
Also wenn ich jetzt aus euren Schilderungen so rausziehe, dass ja schon trotzdem viel in der Schule gemacht wird. So Nina, du hast gerade gesagt, dann wird das alles so auf die Schule abgelegt. Ne? Ein Gegenargument von Rechten ist ja dann ganz oft, wenn man Demokratiearbeit in Schulen leisten möchte, dass Schule neutral zu sein hat. Das ist ja etwas, was sich auch als Argument immer weiter vertieft, wenn sozusagen eine AfD auf kommunaler oder Landesebene immer mehr Prozente bekommt. Ne? Da muss man ja genauso drauf aufpassen, wie viel Einfluss nehmen die sozusagen auf Schulbilder. Was würdet ihr zu diesem Neutralitätsgebot, weil wir haben ja auch den Beutelsbacher Konsens zum Beispiel, haben wir ja da. Was würdet ihr dazu sagen? Was würdet ihr dem entgegnen?
Genau, also ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie Teil einer täglichen Frage-Antwort-Spiel und Teil der täglichen Arbeit, das vor allem auch den angehenden Lehrkräften zu zeigen und klar zu machen, dass es ein so geartetes Neutralitätsgebot nicht gibt und dass der Neutralitätsbegriff auch gänzlich falsch ist in Bildungsprozessen. Wir haben, du hast es angeführt auf den Beutelsbacher Konsens, das kommt aus dem politikdidaktischen Zusammenhängen, das ist sozusagen eigentlich eine Vereinbarung aus den 70er Jahren, 1976, wo sich die damaligen Politikdidaktiker in der Tagung getroffen hatte. Und das ist das, was als Grundkonsens übrig geblieben ist und festgehalten wurde, protokollarisch. Ne? Und um das mal einzuordnen. Das hat sich innerhalb der Politikdidaktik zu einem Handlungsethos erstmal herausentwickelt, dass man Schülerinnen nicht überwältigt und dass man sie nicht an der Gewinnung eines eigenen Urteils hindert und dass das, was in Politik und Wissenschaft kontrovers ist, auch kontrovers im Unterricht stattfinden muss. Dazu kommt noch die Schülerinnenorientierung, die wird oft gerne ausgespart, ist aber genauso wichtig, also dass Schülerinnen in die Lage versetzt werden müssen, nach ihren eigenen Interessen handeln zu können. Das ist erstmal das, was er aussagt, so wenig aber und so viel.
Kannst du nochmal sagen, was überwältigen heißt in dem Zusammenhang?
Überwältigen, das heißt, dass ich sozusagen mich hinstelle und sage, zum Beispiel, wenn man es auf eine Partei bezieht, die CDU, die macht das hier schon am besten, deswegen wähl die mal und dahingehend alle anderen Partei wollte ich abwerten, oder dass man sozusagen bestimmte Themen setzt und die so setzt, dass die Schülerinnen gar nicht dazu in der Lage sind, irgendwie selber zu einer anderen Ansicht zu kommen. So, das ist erstmal das, was der aussagt. Und mehr sagt er nicht aus. Da steht nicht drin, und das unterstreichen wir immer, dass man sich irgendwie sondersgleichen neutral verhalten soll. Die Schwierigkeit ist, glaube ich, immer für Lehrkräfte oder Leute, die in Bildung betraut sind, über die Frage zu finden, in der Grenze, wie darf ich mich positionieren? Und da ist meine Unterstreichung an der Stelle, die ist ziemlich weit. Also, weil wir haben bei allem beamtenrechtlichen Mäßigungsgeboten, die auferlegt sind, die da sagen auch das Gebot oder das Grundrecht der freien Meinung so, und das ist da weit auszulegen, und Menschen wie Hendrik Kremers vom Institut für Menschenrechte oder auch der Herr Fraser haben das klar juristisch auch nochmal herausgelegt, dass diese Grenze weit zu ziehen ist und dass man sich bei menschenfeindlichen, bei rassistischen, bei diskriminierenden Positionen, Äußerungen, Verhaltensweisen auch klar und entschieden dagegen stellen kann und sogar muss, weil es zum grundlegenden Bildungsauftrag gehört von Lehrkräften, eben ein demokratisches Miteinander zu ermöglichen, ein demokratiebildendes Miteinander zu schaffen und dafür zu sorgen, dass wir hier in einer guten Demokratie ankommen können und dass die Schule ein Ort ist, die das vermittelt. Genau, das ist sozusagen eigentlich das, was man da antworten kann. Und dann ist es auch möglich und sogar notwendig, dass bestimmte Positionen zurückgewiesen werden. Ja, also Positionen wie, es sollte auf Menschen an Grenzen geschossen werden dürfen, Menschen sollen irgendwie entsorgt werden sollen und müssen, oder die Remigration ist ein ganz fantastischer Ansatz, um die Probleme in diesem Land zu lösen. Sowas darf zurückgewiesen werden. Man kann sogar so weit gehen zu sagen, parteibezogen Politik, Stile, Politik, Inhalte, als das zu framen, was sie sind, wenn sie rassistisch sind, wenn sie menschenfeindlich sind, wenn sie sexistisch sind und so weiter.
Ein volles Ausrufezeichen würde ich dahinter setzen. Na, ich ärgere mich tatsächlich, dass diese Frage häufig auftaucht und immer weiter dazu beiträgt, dass dieser Glauben sich verfestigt, es gäbe ein solches Neutralitätsgebot. Also, weil das ist, glaube ich, einer der größten Erfolge dieser Meldeportale, die insbesondere die AfD geschaltet hat, zum Teil ganz kurz und so weiter, aber die sozusagen, die, ne, hat ja jeder dann mitgekriegt. Das heißt, die Angst davor, dass man hier irgendwie sozusagen was verletzen könnte, was falsch machen könnte, ist in den Schulen wahnsinnig groß. Das wird auch von den Schülerinnen und Schülern verwendet, also im Sinne von, Sie haben hier neutral zu sein und ich darf hier meine Meinung sagen, weil es gilt nämlich hier Meinungsfreiheit und dann darf ich mich jeden Mist unwidersprochen von mir geben. Also dann diese Position finden wir durchaus häufig und sozusagen dieser Diskurs um diese Begrifflichkeiten hat natürlich dafür hat eben Rückenwind gegeben. Jetzt versuchen wir mit Fortbildung um Fortbildung um Fortbildung alle gemeinsam das alles wieder aufzuräumen und den Unterschied zwischen der Chancengleichheit der Parteien und dem Gebot der Sachlichkeit und was da alles so für Prinzipien eine Rolle spielen, wieder aufzudröseln. Ja, und selbst wenn es vermeintliches Neutralitätsgebot ist oder in Anführungszeichen sozusagen, dieser Begriff taucht immer und immer und immer wieder auf und gibt ein total falsches Bild von Bildung und auch Staat wieder. Wir haben die Menschenwürde in Artikel 1 des Grundgesetzes. Wir haben Diskriminierungsverbote. Und wir haben das sozusagen in jedem, in fast jeder Landesverfassung, in allen Bildungsgesetzen, es steht das drin, dass sozusagen auf Menschenwürde und gegen Diskriminierung gebildet werden soll. Und trotzdem diskutieren wir dann irgendwie, wer nichts mehr sagen darf. Und das ist, ich finde es unerträglich.
Und die Folgeprobleme sind dann ja pädagogisch-didaktischer Natur, dass zum Beispiel gefragt wird, wie soll denn Kontroversität hergestellt werden? Und dann machen wir eine Podiumsdiskussion. Da müssen wir natürlich alle im Parlament vertretenen Parteien einladen. Und das ist ganz schwer, Menschen davon zu überzeugen, dass es gar nicht sein muss, weil Kontroversität stellt man über Themen her. Und da braucht man auch nur die Leute, die das Relevante dazu zu sagen haben. Und es ist gar kein Muss, ständig dann sich sozusagen die Zähne auszubeißen, ob ich eine bestimmte Partei einladen muss oder das irgendwie vermeiden kann, inklusive der Sachen, die dann immer dranhängen. Und das Zweite ist ja, so ein Bildungsauftrag, den ich angesprochen habe, und das haben wir vielleicht jetzt auch noch gar nicht so intensiv besprochen, gehört aber auch dazu, dass Schule ein Schutzraum sein muss. Ne? Also wir reden immer irgendwie über die Rechte, dass das dann gesagt werden darf oder dass eine bestimmte Partei vielleicht auch an die Schule kommen darf. Wir haben auch Rechte von Menschen, die wir schützen müssen und die Schutz finden müssen. Menschen, die zu marginalisieren Gruppen in der Gesellschaft dazugehören und sowieso schon immer Beschädigungen ausgesetzt sind. Auch das muss Schule als Ort leisten. Das gehört zu ihrem Bildungsauftrag dazu. Und das leisten sie aber leider oft nicht.
Also sie ist ja auch ein Schutzraum sozusagen für die Demokratie. Und da frage ich mich halt auch mal, wie, in welcher Form sozusagen soll das denn neutral vonstatten gehen? Weil wenn ich mich demokratisch unserer Verfassung sozusagen verschreibe und nach der sozusagen auch Bildung weitergebe, dann ist, wie Nila, glaube ich, das gerade schon richtig gesagt hat, dann, oder auch du, Stefan, gerade, dann gehört da zum Beispiel auch Minderheitenschutz rein. Dann gehören da ja auch, dann ist es halt dieser Schutz, den du gerade gesagt hast, Schule als Schutzraum, auch von Minderheiten, die davon betroffen sind und das mithören müssen. Und da verstehe ich immer nicht, warum sollte man denn Parteien oder Leute einladen, die einen Teil der Klassen sozusagen ablehnen und dann nicht für ihren Schutz mit dabei sind. Aber wenn wir gerade dabei sind, dass Schule als Schutzraum zu gelten hat, dann hat Schule ja sozusagen auch Grenzen in dem, wie sie arbeiten kann. Und da gehört ja, also ich meine, Bildung ist immer sehr eng verzahnt auch mit dem Sozialraum der Eltern, der Familie. So, und wenn die Familie, sage ich jetzt mal schon, schon eine rechte Gesinnung sozusagen inhärent lange predigt sozusagen, was kann denn da Schule überhaupt noch machen? Kann Schule da reingehen, Nina? funktioniert es dann noch? Ist das dann vielleicht schon zu spät, auch mit Prävention? Kann man dann nur noch versuchen, andere abzuschirmen davon?
Naja, wir reden über Pädagogik und wir wissen auch, dass aus Ausstiegsprozessen, dass es da vielfältige Impulse braucht und dass ganz unterschiedliche Interventionen im Zweifelsfall auch zu einem Umdenken geführt haben. Wir wissen, dass gute Beziehungen immer wichtig sind, also sozusagen hart in der Sache und in einer guten Beziehung zu dem Kind oder dem Jugendlichen. Das ist, glaube ich, pädagogisch unumstritten. Und wir wissen in der Pädagogik nie, was wir erreichen können und was nicht. Das heißt, die Schule und die Lehrkraft und die Schulsozialarbeiterin, die bemühen sich jeden Tag, Kindern und Jugendlichen was Sinnvolles beizubringen, von dem sie nicht wissen, ob es hängen bleibt. Sie versuchen, menschlich und erzieherisch auf Jugendliche einzuwirken. Sie wissen nicht, ob es hängen bleibt. Das heißt, wir haben immer eine Chance und wir haben ganz bestimmt nie eine Garantie. Ich erinnere mich an meine Zeit in der Schulsozialarbeit, wo die Schulsozialarbeiterin zu mir gesagt haben, ach, guck mal, was aus dem Jungen geworden ist, das ist ja ganz großartig. Na, ich gesagt, na, was habt ihr denn gemacht? Dann hat sie gesagt, ach, wir haben 3 Jahre lang ungefähr jeden Tag mit ihm gesprochen. Also, und ob da sozusagen das Elternhaus ist eine Sphäre, die man so gut wie nicht beeinflussen kann. Wir haben auch andere Sphären, die auf Kinder wirken, die wir nicht beeinflussen können. Jugendliche orientieren sich sehr viel stärker nach außen als zur Familie. Da gibt es auch Sphären, die wir nicht beeinflussen können. Und ich glaube, als Pädagoginnen und Pädagogen gilt die Bemühung dort, wo wir sie leisten können. Und Schule ist eine staatliche Institution. Das heißt, an der Stelle, es liegt da eine Verantwortung, die man wahrnehmen kann. Und ob das dann was bringt oder nicht, ich finde diese Frage tatsächlich auch sehr schwierig, weil sie in letzter Zeit dazu benutzt wird, auch die Bemühungen zu diskreditieren, die passieren, also auch das Engagement von Menschen zu diskreditieren, weil man sagt, na, jetzt haben wir immer noch ein Problem mit Rechtsextremismus, jetzt arbeiten sie aber doch schon so lange in der Prävention. Also ich finde das auch an der Stelle ja viel zu kurz gedacht. Am Ende ist Prävention sozusagen die Wahrnehmung einer Chance, von der wir statistisch wissen, dass sie sinnvoll ist. Aber ob sie im Einzelfall funktioniert, kann einem vorher niemand was sagen. Und diese Anforderung würde auch selten jemand an die Suchtberatung und Suchtprävention stellen. Weil man weiß, dass es sozusagen eine Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es da eine Chance gibt, jemanden vielleicht von einem schwierigen, selbstschädigenden Verhalten abzubringen. Und genauso ist es damit, wenn wir in der Prävention versuchen, mit Jugendlichen über Vorurteile zu sprechen oder über Ausgrenzungserfahrungen zu sprechen. Und ich will nochmal das stark machen, wohin wir uns gerade bewegt haben, zu sagen, und es ist auch immer ein Zeichen an diejenigen, die betroffen sind. Und wir haben jetzt fast eine Stunde gesprochen und jetzt kommen wir zum ersten Mal zu den Betroffenen. Das ist auch das, was tatsächlich immer in jedem Beratungsprozess passiert. Wir fokussieren uns auf die vermeintlich problematischen Täterinnen, auf die man pädagogisch einwirken muss. Und wir vergessen, dass vielleicht unsere pädagogische Energie, die Zeit ist ja begrenzt, die wir als Pädagoginnen haben, vielleicht auch gut investiert wäre, wenn wir denjenigen, die dadurch eingeschüchtert werden, die Angst haben, die sich herabgesetzt fühlen, die körperliche Schädigungen erleiden, wenn wir uns um die kümmern würden. Also wenn Schule ein Ort wäre, an dem es klar ist, wenn dir was passiert, wenn du diskriminiert wirst, dann wirst du Unterstützung erfahren, dann wird sich jemand an deine Seite stellen, dann wird es Konsequenzen haben für die Menschen, die das getan haben. Und dann bist du sozusagen bist an einem Ort, wo du wichtig bist für uns. Und ich glaube, das könnte auch schon das Klima ändern. Und ist so ein bisschen die Gefahr, wenn man den Fokus immer auf die vermeintlichen Täterinnen richtet.
Dann würde ich mal nochmal zu der letzten Kategorie kommen. Utopie is now. Da möchten wir jetzt nochmal so ein bisschen auf die Lösungsebene kommen. Du hast damit ja gerade schon angefangen, Nina, dass man auf jeden Fall auch den Fokus richtet auf betroffene Gruppen und dort hineinschaut. Was glaubt ihr denn, braucht es jetzt, also du hast ja gerade auch von Prävention gesprochen und ihr arbeitet ja schon so lange drin und irgendwie tut sich nicht so richtig was. Ich finde es auch immer so ein bisschen schwierig, also so sinnbildlich gesprochen. Aber das Ding ist ja bei Prävention, es ist ja nicht nur von einer Stelle, sondern es gibt ja so viele Faktoren, die dort reinspielen. So viele Faktoren, die auch so ein Leben von einem jungen Menschen beeinflussen und das von einer Stelle beeinflussen sozusagen zu wollen. Ich glaube, da ist Deutschland auch nicht gut, so gesamtheitliche Konzepte aufzubauen, die da vielleicht so das besser einhegen. Was glaubt ihr denn, bräuchte es denn?
Ich wollte gerne zu dem Präventionsbegriff sagen, also wenn das dann jetzt schon die Utopie sein sollte, dann müsste vielleicht nochmal ein Umdenken stattfinden, politische Bildung immer nur als Präventionswerkzeug zu verstehen, sondern politische Bildung hat auch den Auftrag, Welt als gestaltbaren Ort zu zeichnen. Und wir können nicht immer alle unter Generalverdacht stellen, die davor bewahrt werden müssen, irgendwelche Einstellungen auszubilden, irgendwas abzurutschen und die Bildungsanstrengungen nur darauf zu bemühen. Das ist sicherlich wichtig und da wurde ja auch gerade herausgestellt, das ist ein wichtiger Teil der Arbeit, aber politische Bildung ist an der Stelle eben auch mehr. Und ich glaube, das wird manchmal vergessen, dass dieser Aspekt auch ein wesentlich wichtiger ist, indem man Jugendliche, Kinder und Jugendliche auch ihn als Subjekt ernst nimmt und ihnen diese Chancen verschafft. Das ist sozusagen mein kurzer Utopiebeitrag an der Stelle zu der Frage von Prävention. Wenn man fragt, du sagst Lösungsebene, das finde ich immer ganz spannend, keine Ahnung, wie man was lösen will als dieses große Problem. Deswegen ist der Lösungsbegriff immer ganz schwierig aus meiner Sicht. Ich würde sagen, welche Anstrengung braucht es eigentlich, um dem irgendwie entgegenzuwirken, in dem, was hier vielleicht auch verrutscht. So, und da würde ich sagen, kann man jetzt auf jeden Fall drei Dinge herausstellen. A ist ein bildungspolitischer Wille. Wir haben das in unseren Modellprojekten immer gemerkt. Also bildungspolitischer Wille ist am Ende das, was zur Verstetigung geführt hat. In Sachsen und Brandenburg haben sich die Projekte verstetigt. Dazu muss man auch sagen, der bildungspolitische Wille ist entstanden durch Druck auch von außen, als bestimmte Fälle kamen. Also in Sachsen war das viel die schulische Überforderung mit dem Umgang durch Pegida. In Brandenburg war das vielleicht auch der Fall in Burg, ne, wo es sozusagen ein bisschen ein Zugzwang auch entstanden ist, wo man den bildungspolitischen Willen evozieren konnte. Aber den braucht es halt, um solche Maßnahmen zu verstetigen und diesem Problem auch anzugehen. Wir haben auch andere Phasen erlebt, in denen auch von politischen Akteurinnen gesagt wurde, das ist alles gar kein so großes Problem, man soll es mal nicht so haben, hier Politik und Schule, das passt ohnehin zusammen, Bälle flach halten. Das ist Gott sei Dank, würde ich sagen, in der Anschauung erstmal vorbei und trotzdem ist das ein wichtiger Punkt, den man hier braucht. Und zu diesem bildungspolitischen Willen gehört aus meiner Sicht, und der verschwindet gerade wieder, wenn man sich die Haushalte im Bundeshaushalt, aber auch die Haushalte auf Landesebene anguckt, dass man bestimmte Akteurinnen eben auch in ihrer Wichtigkeit schätzt und unterstützt und hier einen Support für insbesondere auch die außerschulische politische Bildungsarbeit erstellt. Das ist deshalb wichtig, weil wenn hier Strukturen wegbrechen, die ohnehin prekär sind, ja, hier gibt's immer nur Projektförderungen, hier gibt's kaum institutionalisierte Sachen, die sozusagen da sind, dann brechen auch für Schulen wichtige Kooperationspartnerinnen weg und für die politische und politisch-bildnerische Arbeit im Land sowieso. Also das wäre Punkt 1. Punkt 2 wären schuleninterne Maßnahmen, die mit Zeit und Ressourcen verbunden sind und die eine Verstetigung von Sachen beinhaltet. Wir haben immer ganz oft das Problem, dass wir so Eintagesfliegen haben, da ist mal da ein Workshop, da geht man mal da zu einer Weiterbildung, da hat man sich dort mal mit dem Thema kurz beschäftigt und dann rutscht man wieder in den schulischen Alltag, das sind andere Sachen relevant, dann vergeht das wieder und an den eigentlichen Problemen lässt sich eigentlich kaum arbeiten. Das heißt, hier brauchen wir strukturelle Maßnahmen in Schulen, die eine vertiefte Auseinandersetzung und kontinuierliche Bearbeitung dieses Themas ermöglichen, also den Umgang mit Herausforderungen, mit Angriffen auf Schule, mit Äußerungen, Verhalten, mit antidemokratischen Positionen und Einstellungen, die aber auch dafür nötig sind, und das hatten wir jetzt zum Schluss dann besprochen, die Schutzräume zu etablieren, die es braucht, die bestehen und wofür sich auch Lehrkräfte oder andere schulische Akteurinnen verantwortlich fühlen, dass die entstehen können und dass die Bestand haben. Das wären die drei Punkte, die ich jetzt hier herausstelle, oder?
Hast du da noch was zu ergänzen oder hast du andere Punkte, Nina?
Ja, ich kann das jetzt ganz, also groß denken. Ich fände es schön und ich fände es, glaube ich, es würde viele, viele Probleme lösen, wenn Schulen, aber auch Arbeitsorte Orte sind, an denen ich als Mensch Wertschätzung und Gestaltungsmacht erfahre, also an denen ich sozusagen wirksam sein kann und an denen ich gehört werde. Das betrifft nicht nur Kinder, das betrifft genauso gut Erwachsene. Das wäre sozusagen die große Vision. Und dass auch Schulen Orte sind, wo Kinder lernen, dass ihre Meinung zählt, dass ihre Unversehrtheit zählt. Bis dahin fände ich das schon schön, die kleinen Wünsche. Ich habe so mittelgroße Wünsche, von denen ich auch nicht so genau weiß, ob man die umsetzen kann. Das wäre dann so ungefähr Stefans Ebene. Also tatsächlich, wenn ich die Ressourcen an sächsischen Schulen in manchen ländlichen Räumen sehe, dann weiß ich nicht, wie die Menschen dort das überhaupt jeden Tag schaffen, ihre Arbeit zu machen. Also da ziehe ich meinen Hut davor, unter welchen Bedingungen Menschen Bildung organisieren. Und ich würde den Engagierten dort wünschen, dass sie genau die Zeit haben, sich mal miteinander hinzusetzen, sich miteinander abzustimmen, einen Termin miteinander zu machen. Also das krankt an solchen kleinen Dingen, um sich mit dem auseinanderzusetzen, was sie eigentlich machen wollen. Also weil wir haben viele tolle Partnerinnen, sowohl in der Schulverwaltung als auch in den Kultusbehörden, als auch in den Schulen, die gerne viel mehr tun würden. Und denen fehlt es an Zeit und genauso wie uns auch oft am Geld. Wir haben mit großen Einschnitten sozusagen wahrscheinlich zu tun in nächster Zeit und werden gucken müssen, wie wir selbst den Status quo in irgendeiner Art und Weise halten können. Auch das ist zurzeit fraglich. Es fallen viele zusätzliche Angebote weg. Schule ist auch nicht nur ein Ort. Für manche Leute ist auch Schule kein guter Ort. Bei allen Bemühungen von Pädagoginnen und Pädagogen braucht es auch noch andere Angebote, Jugendhäuser, Jugendgruppen, Jugendfreizeiten, wo ich so sein kann, wie ich bin und das gut so ist. Also das endet nicht bei Schule, sondern das geht insgesamt bei Orten oder Angeboten weiter, wo ich als Jugendlicher oder Jugendliche sein kann. Von daher, ich glaube, es gibt viele, viele tolle Ansätze und auch neben den Ressourcen finde ich auch so eine gewisse Wertschätzung für die Bemühungen, die an den verschiedenen Orten stattfinden. Also auch so die Frage nach dem, na, bringt denn das alles überhaupt irgendwas? Also auch das ist sozusagen so, ohne genauer hinzugucken. Ich bin immer für kritische Rückschauen auf das, was man tut. Und nichtsdestotrotz tut sich da draußen sehr viel und vieles bringt auch was. Und viele Leute bemühen sich und auch das sollte meines Erachtens nach gewertschätzt werden. Und gerade strugglen alle irgendwie hier am Leben zu bleiben in Sachsen. Von daher sind sozusagen die Utopien ziemlich klein. Ja,
also ich kann da komplett mitgehen, weil wenn ich noch überlege, so Evaluationserfolge nach Projekten und dann möchte man das immer in so harten Zahlen haben und manchmal kann man das gar nicht so in harten Zahlen bemessen, um zu beweisen, dass die eigene Arbeit jetzt wertvoll ist. Ich würde mir da auch wünschen, dass wir manchmal ein bisschen mehr auf so, also sozusagen auf so einer Soft-Skill-Ebene gucken, was hat sich denn da getan oder was sich da entwickelt, dass auch so Bürokratie ein bisschen empathischer wird, wenn ich das mal sagen kann, so auf dieser Ebene. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das Gespräch. Das war sehr spannend und hat mir sehr viele neue Einblicke gegeben. Und ich hoffe, auch unsere ZuhörerInnen können sich einiges mitnehmen und neue Denkanstöße. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und freue mich, dass ihr hier wart. Danke für den Einblick in eure Arbeitsfelder und ich möchte mich erstmal bedanken bei allen LehrerInnen, SchülerInnen, politischen BildnerInnen, an alle, die sich für Demokratie einsetzen, vor allen Dingen im ländlichen Raum, dort, wo es ja schon erstarkte hegemoniale rechte Räume gibt. Denn wir haben gehört, das hat zur Folge, dass man sich psychischer und physischer Gewalt aussetzt. Im Burg haben wir gesehen, dass Lehrer, die radikale Tendenzen ansprechen, weggezogen sind, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Und genau diesen Demokratieheldinnen will der Staat jetzt die Mittel kürzen? Was ist das für ein Zeichen, wenn man jungen Menschen wieder sagt, naja, ihr bringt uns jetzt nicht die Stimmen, deswegen ist uns jetzt nicht so wichtig, was mit euch, mit eurer Generation passiert. Und in 20 Jahren will man sich dann wieder wundern, dass es Sylt, dass es die Korrektivrecherchen gab, dass Rechtsextremismus wieder stärker wird? Irgendwo müssen wir doch mal aus der Geschichte lernen und endlich versuchen, effektiver dagegen vorzugehen. Oder was sagt ihr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder per Mail. Ich will mich dann einfach nochmal bedanken bei Anne Tomator, der, unserer Redakteurin, und Daniel Fromm, unserem Tonmeister. Und noch ein kleiner Werbeblock. Wenn ihr Lust habt, kommt doch am 26.04. in die Taz. Das Taz-Lab findet statt. Das ist wie ein großer Kongress. Überall sind Workshops und Panels. Auch wir nehmen eine Live-Folge auf. Es wäre toll, euch mal in Real zu treffen. Kommt doch gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser.